Mikroben im Visier.
Ein Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das in der Corona-Pandemie besonders hochkam, tatsächlich aber immer von Bedeutung ist, vor allem in der kalten Jahreszeit. Es geht um Krankheitserreger, die über die Luft verbreitet und übertragen werden. Wir klären auch, was es mit dem Wetter zu tun hat und wie man sich schützen kann. In dieser Folge gucken wir uns insbesondere Atemwegsviren an, wie Influenza, also Grippe, SARS-CoV-2, also der Erreger von Corona, oder auch Rhinoviren, die normalen Schnupfen auslösen. Es gibt natürlich auch Bakterien, die über die Atemluft verbreitet werden. Zu nennen ist hier insbesondere der Erreger der Tuberkulose, das Mycobacterium Tuberculosis. Um die soll es aber heute nicht gehen, dazu machen wir einfach nochmal eine eigene Folge.
Ja, wir alle kennen das. Jemand niest in unserer Umgebung und wir gehen ganz schnell in Deckung. Lange Zeit galt die Tröpfcheninfektion als Hauptweg für Ansteckung von vielen Atemwegserkrankungen. Aber seit der Corona-Pandemie wissen wir, es gibt auch Aerosole, die Krankheitserreger übertragen können. Das sind kleinste Partikel, die besonders lange in der Luft bleiben und sich in geschlossenen Räumen verteilen. Wie ansteckend sind diese eigentlich und wovon hängt das ab? Unter anderem dazu hat unser heutiger Gast, Professorin Dr. Volke Brinkmann, geforscht. Volke ist Kinder-Lungenfachärztin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus Lübeck und Professorin an der Universität zu Lübeck.
Ja, sie ist auch Mitglied im Expertenbeirat Pandemische Atemwegsinfektion des Robert-Kochs-Instituts und leitet am Uniklinikum Lübeck eine spezialisierte Tagesklinik für Kinder und Jugendliche mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Hallo Volke, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn wir sagen, ein Virus wird über die Luft übertragen, was genau bedeutet das eigentlich?
Viruserreger sind ja sehr klein, unter einem Mikrometer, also winzig. Bakterien zum Beispiel sind 100-mal größer. Und diese winzig kleinen Viruserreger können sich in der Luft an Partikel, also an Schwebeteilchen, binden, die aus Wasser, also zum Beispiel Spucke oder Speichel, Staub oder auch Pollen bestehen können. Und beim Ausatmen wird zum Beispiel jedes Mal ein kleines bisschen Speichelpartikel freigesetzt und die Viruserreger können sich da andocken und werden dann transportiert und können somit zu anderen Menschen und in die Atemwege anderer Menschen gelangen. Und je nachdem, wie groß die Partikel sind und wie viele da eben auch weitergegeben werden, können sie unterschiedlich viele Viren transportieren und unterschiedlich weit.
Das heißt, beim normalen Atmen setze ich auch schon potenziell infektiöse Teilchen frei oder muss ich dafür husten oder niesen?
Nee, das auch beim Atmen werden Teilchen freigesetzt und auch das kann für eine Ansteckung schon ausreichen. Es ist aber sehr viel gefährlicher für den, der sich mit jemandem, der infiziert ist, im Raum befindet, wenn das Gegenüber singt oder schreit. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Das ist ein Vielfaches der Infektionsgefahr. Und beim Husten oder Niesen werden natürlich auch noch mehr Partikel freigesetzt.
Was mich jetzt noch ganz speziell interessiert ist, in welchen Fällen sind das jetzt Tröpfchen und in welchen Fällen sind das Aerosole, die da freigesetzt werden? Und was ist allgemein der Unterschied zwischen Tröpfchen und Aerosolen?
Das Tröpfchen und das Aerosol unterscheidet sich vor allen Dingen einmal in der Größe. Also die Tröpfchen werden klassischerweise als größer als 5 Mikrometer bezeichnet und die Aerosole sind dann eben entsprechend kleiner. Und Aerosole werden auch so ein bisschen gemischt verwendet. Entweder sagt man, das sind wirklich diese ganz, ganz kleinen Teilchen oder eben auch diese Partikel und die Luft, also dieses Gemisch. Und diese kleinen Aerosolpartikel kann man sich vorstellen, die fliegen einfach ganz, ganz weit und können deshalb eben auch sehr lange in der Luft bleiben. Man kann sich in so einem Raum damit Luftströmungen, weil jemand aufsteht, zum Beispiel auch sehr, sehr gut und effektiv verteilen, während die Tröpfchen, die viel größer sind, zwar mehr Viren transportieren können, weil die einfach mehr Andockfläche haben, aber die fallen auch viel, viel schneller zu Boden.
Kommen wir mal jetzt zu den Erregern. Welche Viren werden denn bevorzugt über die Luft übertragen?
Ja, klassischerweise natürlich die Atemwegsinfektionserreger, die man aushustet oder ausniest, weil man eben in dem Bereich ja auch seine Symptome hat. Es sind aber nicht nur diese klassischen Infektionserreger wie SARS-CoV-2 oder Influenza, an die wir jetzt wahrscheinlich alle als erstes denken, sondern es können durchaus auch andere Viren über die Atemwege übertragen werden. Und das sind zum Beispiel Masern oder Windpocken, die sogar sehr, sehr effektiv, aber auch so unangenehme Dinge wie Noroviren.
Was zeichnet die Viren dann aus, wenn sie in der Luft übertragbar sind?
Dass sie natürlich relativ schnell damit viele Menschen erreichen können. Wenn man etwas hat, was zum Beispiel nur durch Schmierinfektionen, also eine Weitergabe von Körpersekreten übertragen wird, dann muss man schon sehr viel näher an den infizierten Menschen herankommen. Wenn das über die Luft geht, dann kann man das sehr viel effektiver in einem Raum verteilen, wahrscheinlich auch ohne, dass viele mitbekommen, dass sie mit einer infizierten Person überhaupt in einer gefährlichen Nähe sich befinden.
Und wenn wir jetzt schon mal über Erreger sprechen, die über die Luft übertragen werden, spielen dann immer Aerosole eine Rolle?
Ja, nicht nur, sondern die Tröpfchen sind natürlich auch relevant. Und gerade im engen Kontakt wahrscheinlich, wie gerade schon angeklungen, ist auch relevanter, weil einfach mehr Viren da auch weitergegeben werden können. Das ist so das Klassische, wenn die Kita-Kinder ihre Eltern anstecken, das passiert häufig durch Tröpfcheninfektionen und selten durch Aerosol.
Damit ein Virus den Sprung von Mensch zu Mensch schafft, was muss da gegeben sein?
Also erstmal müssen die Viren in der Lage sein, Menschen gut zu infizieren. Das ist ja etwas, was sich manchmal, wenn Erreger von Tieren auf Menschen übergehen, erstmal entwickelt. Und dann braucht man natürlich eine ausreichende Erregerzahl. Und der infiziert ist, muss ausreichend Erreger auch weitergeben können. Das heißt, man braucht genug Erreger, man braucht eine entsprechende räumliche Nähe und man braucht auch jemanden, der dafür empfänglich ist, sich anstecken zu lassen.
Das heißt, es kommt sozusagen auf die Quelle an und auch auf das Ziel der Ansteckung, also auf die Person, die angesteckt wird. Wie gut so eine Ansteckung funktioniert. Du hattest jetzt eben schon gesagt, dass es auch auf die Menge der Tröpfchen oder der Aerosolpartikel ankommt und wie viel Viren oder Krankheitserreger dann sich in diesen Partikeln befinden. Gibt es da noch andere Parameter, andere Größen, die da wichtig sind bei der Frage, wann ist so eine Übertragung denn besonders effektiv?
Ja, da gibt es ja aus der Pandemiezeit sehr, sehr, sehr gute Forschungseinheiten. Da gibt es auch sehr schöne Modelle, wo man, ich erinnere mich an eine Simulation in einem Raum, sehr gut nachvollziehen konnte, wie die Ansteckung steigt oder fällt, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Und da ging es um sowas wie erstmal die Größe des Raumes, dann aber auch die Belüftungssituation, dann was die Menschen in diesem Raum machen, ob sie dort einfach ruhig stehen oder ob sie singen, ob sie schreien, ob sie laut sprechen. Und das alles beeinflusst, wie das Virus oder wie die Viren übertragen werden können.
Und du hattest jetzt eben schon angesprochen, das Singen oder Schreien. Kann man das irgendwie auch physikalisch erklären, warum da besonders viele Partikel aus dem Mund kommen?
Da wird ja viel Luft bewegt. Wenn man schreit oder wenn man singt, dann versucht man ja weit entfernt auch den Ton zu bringen. Und damit bringt man eben auch die Partikel, auch die kleinen Partikel, die eben aus den unteren Lungenanteilen kommen, eben gut in die Luft und auch weit in die Luft. Und je älter man ist, desto mehr bekommt man das hin. Kleine Kinder können das noch nicht so, die haben noch gar nicht so viel Volumen in der Lunge, aber Erwachsene können das dann eben sehr, sehr gut und sehr effektiv verteilen.
Es gibt ja oder gab ja während der Corona-Pandemie auch immer diesen Begriff Superspreader. Was kann man sich darunter vorstellen und was bedeutet das? Gibt es Menschen, die einfach sehr viel Virus freisetzen und deswegen sozusagen eine besonders große Menge an Menschen anstecken? Gibt es Leute, die grundsätzlich sehr laut sprechen und deswegen viele angesteckt haben? Oder also woran liegt es, dass es so diese sogenannten Superspreader überhaupt gibt?
Ja, das ist ein großes Thema gewesen und es, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt keine genaue Zahl, wie viel ein Superspreader so anstecken sollte, aber er steckt halt unverhältnismäßig oder sie unverhältnismäßig viele Menschen in der Umgebung an. Und meistens ist es aber eine Kombination aus jemandem, der wirklich effektiv auch seine Viren verteilt und einer entsprechenden Umgebung. Also klassische Beispiele waren ja so die ersten Gegebenheiten, wo das SARS-CoV-2-Virus dann in einem Spreader-Event weitergegeben wurde. Also in Heinsberg, der Karneval, kann man sich vorstellen, viele Leute, enger Raum, geschlossen, alle singen und tanzen. Ischgl, Après-Ski, enge Kneipe, ähnliche Situationen, Gottesdienst, lautes Singen, viele Leute. Also das ist das eine, das Event, also das, die Gelegenheit muss da sein. Und dann gibt es aber auch ganz unterschiedliche Mengen von Partikeln, die auch schon gesunde in der Ausatemluft haben. Und das variiert um den Faktor bis zu 1000. Das ist ganz beeindruckend, wenn man das misst. Und man kann sich vorstellen, dass Menschen, die eben sehr, sehr viele Partikel ausstoßen, wenn die sich infizieren, dann natürlich auch viel effektiver, damit die Viren in einem großen, großen Umkreis verteilen können.
Das klingt jetzt für mich aber auch so, als wenn der Superspreader alleine gar nicht so relevant ist, also der Mensch, sondern es eigentlich eher relevant dieses Ereignis war. Also ich kann mir auch vorstellen, dass bei so einem Karneval auch ohne eine Person, die besonders viele Viren ausatmet, sich viele Menschen anstecken.
Ja, es geht natürlich besser, wenn da auch noch jemand dabei ist, der das effektiv verteilt. Also es gibt schon die Schätzungen, dass eine kleine Zahl der Erkrankten, das schwankt so um die 20%± zwei Drittel bis 80% der Neuinfektionen verursachen. Also es gibt schon einen Unterschied, wie gut man Infektionen weitergeben kann. Aber das ist eben nicht das Einzige.
Du hattest gerade gesagt, dass es auch in Abhängigkeit vom Alter ist. Dein Spezialgebiet ist ja tatsächlich eigentlich Infektionskrankheiten bei Kindern. Unterscheiden sich da Kinder von Erwachsenen maßgeblich?
Die unterscheiden sich tatsächlich maßgeblich von Erwachsenen. Und zwar insofern, als dass gerade je jünger die Kinder sind und je kleiner die Lungen sind, die natürlich gar nicht so ein Volumen haben, was die ausatmen können und auch als nächstes gar nicht so viel Kraft in der Ausatmung haben. Also auch wenn die husten, der Hustenstoß ist gar nicht so stark. Das heißt, damit können die jüngeren Kinder eigentlich kaum Aerosol herstellen. Die schaffen das gar nicht. Und deshalb ist es auch in der Corona-Pandemie doch irgendwann gut nachweisbar gewesen, dass die Kinder tatsächlich das SARS-CoV-2-Virus nicht in vermehrtem, sondern in verringertem Maße an die Umwelt weitergeben.
Das fühlt sich aber so ein bisschen entgegensätzlich dazu an, dass Kinder ja andauernd krank sind. Also man hat ja eigentlich das Gefühl, dass die eher die Infektionsquelle sind. Wie passt das zusammen?
Ja, die Kinder sind ja noch auf dem Weg, alle Viren der Welt kennenzulernen und haben deshalb das Trainingsprogramm mit bis zu 10 plus Infekten pro Jahr, die sie alle durchmachen und mit denen sie auch alle erkranken. Bei den Erwachsenen ist es ja viel weniger, es sind so 2 bis 5 ungefähr im Jahr. Das heißt aber nicht, dass die Kinder das dann vor allen Dingen eben nicht durch Aerosol vermehrt an andere übertragen, sondern das, was die Eltern dann manchmal mit erkranken lässt, sind eher, wie gesagt, so Schmier- oder Tröpfcheninfektionen, die man in einem engen Kontakt mit seinem erkrankten kleinen Kind Jan da einfach auch dann im Angebot hat. Aber eben keine Superspreader.
Du hast dich ja sehr viel mit den Kindern beschäftigt. Und was hast du da jetzt ganz speziell untersucht?
Wir haben untersucht, ob Kinder andere Partikelzahlen in der Ausatemluft haben als Erwachsene. Das sind so sogenannte Aerosol-Messgeräte, die können das messen, wie viel Partikel bei der Ausatmung eben auch ausgestoßen werden. Und die Zahlen, die wir gemessen haben bei den Kindern, eigentlich bei allen Kindern, lag viel, viel niedriger als bei den Erwachsenen. Je jünger die Kinder waren, desto niedriger. Und wir haben dann aber nicht nur die Partikel gemessen, sondern haben auch bei Kindern, die eben zu dem Zeitpunkt einen Atemwegsinfekt hatten, in der initialen Untersuchung SARS-CoV-2, in späteren Studien dann aber auch andere Atemwegserreger gemessen, ob sie dann eine veränderte Partikelzahl haben, wenn sie erkrankt sind, und B, ob sie tatsächlich auch vermehrt Viren dann in ihrer Ausatemluft ausscheiden. Und die Partikelzahl hat wenig variiert und sehr beruhigend für alle, die da Sorge hatten in der Pandemie. Es waren nur bei ganz, ganz wenigen Kindern wirklich auch Viren in der Ausatemluft nachweisbar. Das heißt, die Kinder haben sicher ein deutlich geringeres Risiko mit ihrer Ausatemluft Infektionen zu übertragen.
Das heißt, Schulschließungen während der Corona-Pandemie sind aus deiner Sicht mit hygienischen Maßnahmen eigentlich zu verhindern gewesen?
Es kommt ein bisschen auf die Altersgruppe an. Je älter die Kinder werden, je größer die Kinder werden, je mehr sich der Körperbau Erwachsenen annähert, können sie natürlich mehr Lungenvolumen mobilisieren und dann auch mehr Aerosol produzieren und mehr Erreger übertragen. Das heißt, dass es dort keine Übertragung gegeben hätte. Das stimmt auch nicht. Und das konnte man auch ganz gut sehen, dass in den weiterführenden Schulen das schon auch eher mal von Schülern ausging. In den Kindergärten und in den Grundschulen gingen die Infektionsketten aber eigentlich fast immer von Lehrern oder Erziehern aus. Das heißt, da waren die Schulschließungen sicher sehr großzügig bemessen und könnten mit einem entsprechenden Erreger in einer nächsten Pandemie wahrscheinlich reduziert werden.
Ja, also wir haben jetzt ja viel darüber gelernt und gehört, wie sich Viren über Aerosole und auch über Tröpfchen ausbreiten und was es so für Unterschiede gibt bei der Schnelligkeit der Ausbreitung von Viren. Aber warum gibt es jetzt eigentlich eine Influenza-Saison im Winter und nicht im Sommer zum Beispiel? Und wie breitet sich sowas weltweit aus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass auf der Nord- und auf der Südhalbkugel gibt es eine Influenza-Saison und die ist wirklich stark gekoppelt an den Winter. Das heißt, wir sehen in der Südhalbkugel, dass die Saison zwischen April und Oktober ist und hier im Norden, wozu auch Deutschland gehört, ist die Welle dann zwischen November und Februar. Und diese Influenza-Welle kann man sich tatsächlich wie so eine Welle vorstellen, die das Land überrollt. Also wir haben sozusagen eine Woche lang wenig Fälle und dann auf einmal steigt das exponentiell und dann kommt es zu einem Höhepunkt und dann sinkt die Welle wieder und die Saison ist dann auch beendet. Und was spannend ist daran, ist, dass keine Welle der anderen gleicht. Das heißt, die Wellen unterscheiden sich sehr stark. Es gibt Wellen, die sind sehr schwach ausgeprägt, infizieren sich relativ wenig Menschen. Und es gibt aber auch Wellen, wo es unheimlich lange geht, sehr viele Fälle kommen vor. Und das hängt vor allem von der Virusvariante ab. Es ist ja so, dass Influenza sich wie viele Viren fortlaufend verändern und dann immer mal wieder Varianten aufkommen, die sich dem Immunsystem entziehen können. Und die können dann wieder sozusagen zu einer neuen Welle führen. Und je nachdem, wie gut die infizieren, wie gut die sich ausbreiten, und verschiedene Faktoren führen dann dazu, dass die Welle halt intensiver ist oder halt auch nicht intensiver. Und was sie aber, wie gesagt, gemeinsam haben, ist, dass diese Welle immer direkt mit dem Winter zusammenhängt. Und was eigentlich ganz schön ist, ist, dass wir dann immer schon vorher gucken können, wie die Welle sein wird bei uns. Also wenn wir in Australien die Saison haben, dann sehen wir, okay, dieses Jahr könnte es sein, dass es so und so ist. Und dieses Jahr zum Beispiel war es so leider, dass in Australien die Welle sehr stark war. Es fing sehr, sehr früh an mit den Influenza-Fällen. Die war sehr intensiv. Es haben sich sehr viele Leute infiziert. Und das heißt, wir gehen jetzt hier eigentlich in Deutschland auch davon aus, dass die nächste Welle auch so stark sein wird. Und dass sie halt uns sehr beeinflussen wird in den nächsten Monaten. Was die Wissenschaftler natürlich machen, ist, dass sie schauen, welche Virusvarianten haben sich besonders durchgesetzt. Das heißt, sie können dann den Impfstoff daran anpassen. Und jetzt ist sozusagen der Moment, wo es sich lohnt, sich zu impfen, um sozusagen der starken Influenza-Welle vielleicht ein bisschen einen Dämpfer zu geben.
Wenn ich jetzt mal bei deinem Bild der Welle bleibe und dann verstehe ich schon, wie die Welle so hoch geht und sich immer mehr und mehr Leute anstecken. Aber wonach entscheidet sich dann, zu welchem Zeitpunkt die Welle runtergeht? Also, dass dann diese Welle wieder abflacht und zu Ende geht.
Das hängt häufig damit zusammen, ob die Bevölkerung dann eine gewisse Immunität aufgebaut hat. Das heißt, wenn ich jetzt selber infiziert bin und Aerosole ausscheidet, dann war ja, das hat ja Volker gerade auch schon gesagt, es ist ja auch wichtig, ob ich ein Gegenüber finde, was sich ansteckend ist. Wenn es schon eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung gibt, laufen viele Aerosole leer aus. Das heißt, sie finden niemanden, den sie infizieren können. Und das führt dann dazu, dass die Welle dann wieder sich abflacht.
Gut, vielen Dank dir, Elisabeth. Bevor wir jetzt weitermachen, kommen wir zu unserer Kategorie Mikrobe des Monats. Da geht es heute um Influenza-Viren.
Mikrobe des Monats. Influenza-Viren sind hoch ansteckende Atemwegsviren, die vor allem im Winter zur Grippewelle führen. Es gibt verschiedene Typen von Influenza-Viren. Sie werden durch Tröpfchen und Aerosole übertragen, die beim Husten, Niesen oder Sprechen in die Luft gelangen. Weltweit infizieren sich laut WHO jedes Jahr etwa 1 Milliarde Menschen. In der Grippesaison 2024-25 meldete das Robert-Koch-Institut fast 394.000 laborbestätigte Fälle in Deutschland, davon fast 2.000 Todesfälle. Antibiotika helfen bei Grippe nicht, da diese nur gegen Bakterien wirksam sind und nicht gegen Viren. Antivirale Medikamente, also Stoffe, die gegen Viren wirken, können den Krankheitsverlauf leicht verkürzen, werden aber nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Zur Vorbeugung gibt es die Grippeschutzimpfung. Sie wird insbesondere Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren, chronisch Kranken, medizinischem Personal und Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen. Da sich das Influenza-Virus ständig verändert, gibt es jedes Jahr einen neuen Impfstoff, der an den aktuell verbreiteten Erreger angepasst ist. Weltweit zirkulieren nicht nur die Grippeviren, die an den Menschen angepasst sind, sondern auch solche, die in erster Linie Vögel betreffen. Vogelgrippe tritt vor allem bei Wildvögeln auf und ist für Hausgeflügel hoch ansteckend. Die Übertragung auf den Menschen ist allerdings unwahrscheinlich.
Elisabeth, also du hast ja den Einfluss von den lokalen Wetterbedingungen auf die Ansteckung mit Grippeviren untersucht. Und zwar in einer Studie im Leibniz Infections Verbund. Und zwar war das im Rahmen deiner Doktorarbeit, die du vor ein paar Jahren in diesem Verbund absolviert hast. Was war da genau deine Forschungsfrage?
Wir haben uns eigentlich damit beschäftigt, warum wir dieses Phänomen haben, dass die Grippe mit dem Winter zusammenfällt. Also wieso stecken wir uns eigentlich immer im Winter an und nicht irgendwie im Sommer? Oder warum kommt diese Welle immer zur ungefähr gleichen Zeit? Und das eine, was wir uns angeschaut haben, ist, ob es lokale Wetterbegebenheiten gibt, die das beeinflussen. Und zum anderen, ob es nur die reinen Infektionszahlen oder aber auch die Intensität, also wie schnell sozusagen die Welle dann tatsächlich ansteigt, ob das auch mit dem Wetter zusammenhängt.
Und warum genau hat sich diese Forschungsfrage ergeben? Warum wurde das untersucht und wie bist du da genau vorgegangen?
Wir haben uns 8 verschiedene Saisons in Deutschland angeschaut. Und das Spannende daran ist, dass Deutschland relativ homogen ist. Das heißt, wir haben eigentlich auf vielen anderen Ebenen keinen Gradienten innerhalb von Deutschland, aber wir haben klimatischen Gradienten in Deutschland. Der Osten ist relativ trocken und kalt im Winter. Das liegt an dem kontinentalen Wetter. Und der Westen und der Norden sind relativ feucht und warm. Und diesen Gradienten vom Wetter, den konnten wir auch tatsächlich, der spiegelt sich wieder in der Häufigkeit der Influenza-Fälle. Das heißt, wir konnten zum einen zeigen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen trocken und kalten Wetter. Das heißt, wenn es trocken und kalt ist, treten mehr Influenza-Fälle auf. Und wir konnten aber auch zeigen, dass es wirklich diesen geografischen Verlauf gibt. Das heißt, wir sehen wirklich, dass im Osten und im Süden es zu mehr Influenza-Fällen kommt als im Norden und im Westen. Und in der Konsequenz bedeutet das, dass das trockene und kalte Wetter die Influenza-Folge vorantreibt. Das heißt, wir sehen ungefähr 1-2 Wochen, bevor die Saison anfängt, dass es trocken und kalt ist. Und wir sehen auch, dass sozusagen die Intensität auch direkt damit zusammenhängt. Das heißt, wir wissen oder wir konnten zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen trockenem und kaltem Wetter und der Influenza. Ausbreitung. Was wir nicht genau wissen, ist, woran das jetzt liegt. Also es gibt Laborstudien, die zeigen, dass Viruspartikel stabiler sind, wenn es trocken und kalt ist. Aber wie wir schon gehört haben, die meisten Infektionen finden ja wahrscheinlich eher in Innenräumen statt, gar nicht außerhalb. Das heißt, es müssen andere Faktoren geben. Es kann zum Beispiel sein, dass die Nabelschleimhaut durch das trockene Wetter schon ein bisschen mehr angegriffen ist. Das heißt, wir sind einfach anfälliger für die Infektion. Es kann sein, dass wir mehr heizen. Das heißt, die Luft wird auch noch mal trockener im Innenraum. Aber was wir im Endeffekt sagen können müssen, ist, dass es einfach multifaktoriell ist und wir es nicht genau wissen. Wir sehen nur einfach, dass dieses trockene, kalte Wetter die Saison vorantreibt und auch wirklich zu mehr Fällen führt.
Okay, das bedeutet, es gibt also Typen von Wetter, wo es die Grippeviren leichter haben, uns anzustecken. Und es gibt auch Regionen, wo bestimmte Wettertypen vorkommt, die sowas begünstigen, also Ansteckung durch Grippeviren begünstigen. Und es gibt Regionen, wo eben so ein Wetter eher seltener vorkommt und deswegen sich auch wenig angesteckt. Gut, und wie habt ihr jetzt diese Daten aufgenommen? Also wie seid ihr zu dieser Erkenntnis gekommen? Seid ihr in die Haushalte gegangen oder habt ihr Daten genommen, die schon jemand anders aufgenommen hat und habt die genauer analysiert? Oder was war eure Forschungsmethode?
Genau, also die Studie basiert auf Daten vom Deutschen Wetterdienst. Die werden minütlich herausgegeben in Deutschland an verschiedenen Stationen. Da gibt es, ich glaube, über 500 Wetterstationen in Deutschland, die das aufzeichnen. Und die anderen Daten, die wir verwendet haben, sind die vom Robert-Koch-Institut. Da werden wöchentlich die Influenza-Fälle gemeldet. Und das haben wir dann runtergerechnet auf, wie viele Fälle haben wir pro Bevölkerungsdichte. Und konnten dann, und das war auch die Schwierigkeit in der Studie, eigentlich sozusagen diese sehr verschiedenen zeitlichen Auflösungen von den Daten zusammenzubringen und dann wirklich Aussagen zu machen, hängt das eine mit dem anderen zusammen. Weil das eine, wie gesagt, wird minütlich herausgegeben und das andere wöchentlich. Und dann hat man ja auch mal sozusagen das Influenza, man steckt sich ja an und dann ist man erstmal versteckt krank und dann erst zeigt man wieder eine Infektion. Das heißt, da gibt es eine gewisse Variation, da müssen wir auch davon ausgehen, dass, also gibt es einen Spielraum dem Ganzen geben und wir sehen Trends. Also das ist sozusagen, es ist ja auch keine Laborstudie gewesen. Also wir haben jetzt nicht bei trockenem und kaltem Wetter, wobei es gibt solche Studien. Also es gibt Studien, wo man zum Beispiel infiziertes Meerschweinchen auf der einen Seite hat und dann verschiedene Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten einstellt und dann schaut, wie oft kommt es dann zu einer Übertragung. Und auch das geht in gleiche Richtung. Also trocken und kalt ist gut für die Luftübertragung. Das war aber in dem Fall, haben wir das nicht gemacht, sondern wir haben wirklich eher auf einer Metaebene geschaut und versucht, verschiedene Datensätze zusammenzubringen und daraus Schlüsse zu ziehen.
Ja, vielen Dank, Elisabeth, dass du uns mit deinem Forschungsprojekt so abgeholt hast.
Ja, sehr gerne. Was man jetzt ja meinen könnte, ist, dass es aufgrund meiner Forschung absolut ausreicht, warm und feucht sich zu halten. Aber es gibt ja bestimmt noch andere Möglichkeiten, sich vor einer Infektion zu schützen. Kannst du das vielleicht ein bisschen beleuchten, Volke?
Wir haben ja alle in der Pandemie gelernt, dass die sogenannten AHA-Regeln sehr, sehr gut funktionieren. Also wenn man Abstand hält, wenn man Hygienemaßnahmen einhält, dann kann man sich sehr gut schützen. Das ist natürlich nicht in jedem geschlossenen Raum jederzeit umsetzbar. Eine andere Möglichkeit, sein Risiko einer Infektion zu verringern und vor allen Dingen das Risiko auch schwer zu erkranken zu erinnern, sind natürlich die Schutzimpfungen, die wir zumindest für Influenza ja auch jährlich zur Verfügung haben.
Das heißt, wenn ich immunisiert bin, also geimpft bin, dann komme ich als Empfänger für so eine Tröpfchen- oder Aerosol-Weitergabe einer Infektion gar nicht in Frage, richtig?
Na, leider nicht gar nicht. So gut wirken die Impfungen nicht, aber sie verringern das Risiko, dass man sich ansteckt und auch das ist ja schon sehr hilfreich. Und sie schützen eben vor schwereren Verläufen der Infektionen, was vor allen Dingen natürlich für die wichtig ist, die da besonders gefährdet sind. Also ältere, vorerkrankte Schwangere, auch als ganz wichtige Gruppe, die sollten sich ganz, ganz sicher impfen lassen.
Und bringt das jetzt auch noch was, wenn ich mich jetzt im Januar oder Februar impfen lasse? Oder ist es dann eigentlich schon zu spät? Oder ich habe es auch schon geschafft, weil die Saison ist schon vorbei?
Jetzt kommt so ein bisschen darauf an, wann die Saison anfängt und wie sie so läuft von der Dynamik. Man braucht nach einer Impfung ungefähr 10 bis 14 Tage, bis der Organismus eine entsprechende Immunität entwickelt hat. Und wenn die Influenza-Saison erst Ende Dezember beginnt und man sich Anfang Januar impfen lässt, ist das, glaube ich, jetzt nicht umsonst, sondern noch ein gut investierter Pieks.
Gut, wir haben ja jetzt über Influenza gelernt, dass die Influenza-Welle oder Influenza-Saison eigentlich nur im Winterhalbjahr stattfindet. Aber wie ist das mit anderen Atemwegserkrankungen oder Krankheitserregern, die über die Atemwege oder über die Luft übertragen werden? Gibt es da ähnliche Zusammenhänge? Weil im Sommer kann ich ja theoretisch auch einen Schnupfen bekommen.
Also die meisten Atemwegserreger unterliegen schon einer saisonalen Häufung. Und viele von denen werden häufiger in größerem Maße im Winter übertragen. Es gibt aber durchaus auch Atemwegsinfektionen, die das ganze Jahr über in wechselnder Intensität zu finden sind. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Übertragung stattfindet. Manche Viren sind auch eher mit anderen Virus-Erregern vergesellschaftet. Also da ist man manchmal, wenn man tatsächlich einen Test macht, mit mehreren Viren infiziert, ist aber damit gar nicht unbedingt kränker. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Die Innenräume, die man im Winter eben mehr nutzt, die Heizungsluft, das sind Faktoren, die das Auftreten im Winter bei einigen Erregern begünstigen.
Ja, vielen Dank, Volker, dass du da warst. Was ich besonders spannend fand, war, dass Kinder ja tatsächlich gar nicht so die Aerosolüberträger sind. Das heißt, dass sie gar nicht so viel Virus über Aerosole ausscheiden können. Weil irgendwie aus meiner eigenen Wahrnehmung dachte ich immer, Kinder sind die wahren Keimschleudern. Sind sie ja wahrscheinlich auch für mehr Schmierinfektionen, aber zumindest über Aerosole kann man sich ihnen nähern sozusagen.
Ja, und ich fand es auch spannend, noch einmal den genauen Unterschied zwischen Aerosolen und Tröpfchen zu verstehen und auch noch mal drüber nachzudenken und zu lernen, welche unterschiedlichen Faktoren denn darauf einen Einfluss haben, wie effektiv die Ansteckung zwischen Menschen eigentlich stattfindet.
Ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden und bleibt neugierig. Mehr Infos und Quellen zur Folge findet ihr wie immer im Infotext und auf unserer Webseite leibniz-infections.de. Bleibt gesund!